Ein herzliches Willkommen Ihnen allen dazu von Gabi Fröhlich. Whiteboard, digitalisierte Schulbibliothek und iPad-Arbeitsplätze. Schule im Jahr 2020 ist auf dem Weg raus aus der Kreidezeit und rein ins digitalisierte Zeitalter. Die Sommerferien sind jetzt auch in Süddeutschland zu Ende und die Schüler sind wieder an ihren Plätzen, mit oder ohne Masken, je nach Schule und Region. Der Digitalisierungsprozess in den Schulen, der war ja längst in Gang, aber dann kam Corona und hat die Entwicklung noch beschleunigt. Aber mit oder ohne Lockdown-Szenarien, welche Vorteile hat die Digitalisierung der Bildung überhaupt? Darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung mit Bärbel Matthey. Sie hat 6 Kinder und 7 Enkelkinder und ist ausgebildete Elterntrainerin. Die Ausbildung dazu hat sie bei der bekannten Kinderpsychologin Christa Mewes absolviert. Frau Matthey ist seit 11 Jahren in der Ehe- und Familienarbeit im Projekt Liebe Leben tätig, unter anderem als akademische Referentin für die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Sie stammt aus Unterfranken, lebt aber seit mehr als 30 Jahren in Schwaben und ist uns nun zugeschaltet aus Zusmershausen. Herzlich willkommen, Frau Matthey.
Ja, hallo, grüß Gott.
Frau Matthey, bei uns in Nordrhein-Westfalen hat das Schuljahr schon seit ein paar Wochen wieder begonnen. Am Anfang des Schuljahres sind ja immer die Elternabende und mir fällt da auf, es kommt immer wieder aus der Elternschaft die Nachfrage, wie weit seid ihr eigentlich mit der Digitalisierung? Der Lockdown im Anfang des Jahres hat uns ja gezeigt, dass da noch gehörig Nachholbedarf ist und so weiter und so fort. Können Sie diese Forderungen, die oft wirklich massiv aus der Elternschaft kommen, können Sie das nachvollziehen?
Also generell ja, weil wir beobachten den Wandel ja zur Digitalisierung überall. Ob das in der Medizin ist, im Verkehr, in der Kommunikation, auf dem Arbeitsplatz. Überall hat die Digitalisierung eben Einzug gefunden. Bloß nicht in unseren Schulen oder nur teilweise in den Schulen. Ich weiß natürlich nicht, was die Eltern sich erhoffen und darunter verstehen, die da nachfragen. Aber ich denke, sie wollen auf alle Fälle das Beste für ihre Kinder. Sie wollen, dass ihre Kinder in der Schule etwas lernen, was sie später fürs Leben brauchen können. Und haben natürlich Angst, wenn jetzt Medien nicht verwendet werden, dass sie abgehängt werden, dass ihre Kinder keine Chance haben. Und wenn sie sich natürlich da vorstellen, dass jeder nur ein Pad braucht oder einen Computer oder die digitale Tafel, das sind meiner Meinung nach Hilfsmittel. Ja, das ist dann praktisch, der Overhead-Projektor wird ersetzt durch eine PowerPoint. Und also ich finde, das wäre jetzt nicht Digitalisierung. Mhm. Wenn die Eltern jetzt meinen, dass wir keinen Frontalunterricht mehr haben, bei dem alle das Gleiche lernen, zur gleichen Zeit, im gleichen Tempo, dann möchte ich Sie unterstützen in dieser Forderung. Ja? Aber wenn Sie hoffen, dass wir jetzt aufgrund von Computern oder solchen Hilfsmitteln spielerisch ohne Anstrengung lernen oder dass das dann von alleine flutscht, also ich glaube, da werden die Eltern enttäuscht sein, weil ohne Anstrengung funktioniert es nicht. Und die Schulen sind heutzutage meiner Meinung nach einem großen Spannungsfeld ausgesetzt. Es gibt verschiedene Erwartungshaltungen, sowohl von den Eltern, von den Schülern, von den Lehrern, ja, und von der Schule oder von den Ministerien an sich. Die Schule soll ein Ort sein, wo Kinder all das lernen, was sie fürs spätere Leben brauchen. Und das kann nicht funktionieren, weil Schule ein Kompromiss ist. Sowohl die eben genannten verschiedenen Perspektiven müssen haben Bedürfnisse, haben Erwartungen und es muss ausgehandelt werden. Also Unterricht ist ein Kompromiss und da müssen halt, die einen müssen ein bisschen nachgeben und die anderen müssen sich ein bisschen ausstrecken nach den, wir müssen überlegen, warum lernen wir, ja, oder wie lernen wir. Wir lernen, weil wir jemanden Freude machen wollen. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie ein Kleinkind hernehmen, das freut sich über, es lernt malen, indem es ein Bild verschenkt und ein Lächeln dafür erntet. Das geschieht nebenzu. Ja? Oder wir lernen, weil wir etwas können wollen, wie zum Beispiel Radfahren. Ja? Da trainiere ich und wenn ich hinfalle, ist es egal. Das ist nur der Moment vorm Aufstehen. Ja? Und ganz wichtig ist, ich lerne, weil es mir Freude macht. Und wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich auch keine Digitalisierung. Und ein ganz wichtiger Punkt, den jeder Schüler erfährt, aber wahrscheinlich nie so ausdrücken würde, es liegt am Lehrer. Es liegt am Lehrer, wenn der begeistert ist und seine Schüler begeistern kann. Ja? Seine Kompetenz motiviert die Schüler. Und das ist egal, ob mit oder ohne digitale Hilfsmittel.
Jetzt ist ja die Hoffnung gerade oft, besonders bei den Eltern, dass das digitale Lernen die Kinder A, das haben Sie schon gesagt, auf das Leben, so wie es denn ist und sie auch erwarten wird, wenn sie groß sind, vorbereitet, sprich, dass man sich Informationen aus dem Internet holt, dass man einfach damit umgehen kann mit den Geräten und so weiter. Also dass das einfach ein Teil der Lernkompetenz, also der Kompetenz sein muss, die Schule auch zu vermitteln hat. Das ist, glaube ich, das eine, was immer wieder angemerkt wird. Das andere ist aber schon auch die stille Hoffnung, dass es den Kindern mehr Spaß macht. Nämlich, wer kennt das nicht? Wenn die meisten, bei den meisten ist es ja so, wenn sie an den Bildschirm dürfen, dann sind sie schneller motiviert, als wenn sie Stift und Papier in der Hand haben.
Ja, also das ist auch eine Beobachtung, die ich bei meinen Kindern gemacht habe. Da haben Sie aber auch richtig angesprochen, es geht wieder um Freude. Also die Hoffnung, dass ich etwas verwende oder was zu Rate ziehe, was mir Freude macht. Und wenn ein Kind gerne liest, zum Beispiel, ganz allgemein, dann wird es sich auch von Verboten der Eltern nicht davon abhalten lassen, zu lesen. Also sprich heimlich unter der Bettdecke lesen, das kennen bestimmt viele Eltern, ja. Aber ich habe noch nie gehört, dass ein Kind heimlich unter der Decke ein Schulbuch gelesen hat, nachts in der Zeit, wo es hätte schlafen sollen. Und dieselbe Beobachtung machen Eltern natürlich heute auch. Jede freie Minute wird am PC, am Computer, an der Gamestation oder sowas verbracht, weil es Spaß macht. Und das, denke ich, ist die Anforderung, die heute an Schule gestellt wird. Ein Unterricht, der Freude macht. Ein Unterricht, der Begabungen herauskitzelt, ja, der Kinder fordert. Das gibt es schon an verschiedenen Schulen. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass fachübergreifend gearbeitet wird, zum Beispiel, es gibt eine Theatergruppe. Und die Theatergruppe, die wird gefilmt. Ein Teil, der Wirtschaftsteil, wird die Berechnungen der Kosten übernehmen, die Kunstgruppe wird Flyer entwerfen und so die Mathegruppe, die wird ausrechnen, ob wir einen Gewinn machen können und so weiter. Die Kinder werden Freude haben an einem Projekt, das nicht nur eine Teilarbeit ist, sondern ein ganzes Projekt, an dem die ganze Schule oder ein ganzer Klassenzug mitarbeiten kann. Und es geht eigentlich immer wieder um Freude oder um, also es geht nicht um Spaß, es geht um Freude an der Lernerfahrung. Es geht um die Freude, wenn ich etwas getan habe, hinterher Erfolge einzufahren. Warum funktionieren Computerspiele so gut? Ich kriege einen neuen Level, ich kriege Bonuspunkte, ich kann die Klassenkameraden fragen, bist du auch schon in dem Level und so weiter. Und das erhoffen sich natürlich viele durch die Digitalisierung an den Schulen.
Und erhoffen Sie sich das zu Recht?
Es gibt wunderbare Lernprogramme, mit denen man selber Erfahrungen sammeln kann, indem man selber sein Tempo bestimmen kann. Aber ich habe jetzt neulich nochmal darüber nachgelesen, es gibt tausende Programme, aber wirklich nur knappe 100, die wirklich gut sind. Ja, also die wirklich didaktisch ausgereift sind, die Lerninhalte auch nachhaltig vermitteln können. Und die Hoffnung in diese Programme sind meiner Meinung nach berechtigt, aber es geht halt wieder um die Anwendung. Sind unsere Lehrer, sind unsere Schulen ausgebildet, solche Programme zu verwenden? Weil wenn wir in die Industrie schauen, die ist nicht mehr interessiert an Leuten, die nur gute Noten haben, sondern sie wollen auch Leute haben, die eine Impulskontrolle haben, die eine Frustrationstoleranz haben, die Verantwortungsgefühl haben, die Empathie haben, die selbstreflexionsfähig sind. Ja, also könnte man noch jede Menge Punkte aufzählen. Und wenn Sie jetzt das vergleichen mit dem, was unsere Kinder in der Schule erfahren, da sehe ich eigentlich nicht so viele Punkte erfüllt. In unseren Schulen werden Leistungen abgefragt zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Tag und von allen Schülern gleich. Und die Ergebnisse, wenn man selber Kinder hat, weiß man. Der eine hat eine 1 und der andere hat eine 5 oder eine 6. Und dazwischen drin gibt es noch jede Menge. Und diese Leistungskontrollen, die wir haben, sagen ja nur aus, dass ich an dem Tag zu der Uhrzeit diese Leistung bringen konnte. Und wenn ich jetzt vielleicht ein digitales Medium habe mit einem digitalen Programm, mit so einem Lernprogramm, da kann ich nach eigenem Können, nach eigener Fähigkeit und mit eigenem Tempo arbeiten. Und das wäre zum Beispiel ein Riesenvorteil gegenüber Frontalunterricht.
Vielleicht gucken wir bei der Gelegenheit mal auf diese besondere Zeit, die wir ja ab März im Grunde bis zu den Sommerferien hatten, die Zeit des Lockdowns. Es ist ja so, dass das als eine Möglichkeit auch immer noch über einzelnen Klassenschulen schwebt. Also die Entwicklung da ist extrem dynamisch. Von Woche zu Woche kommen dann aus dem Ministerium neue Ansagen. Aber grundsätzlich gibt es das immer noch als Möglichkeit, dass es da steht, dass doch mal zumindest mal eine Klasse oder so nach Hause geschickt wird für eine Zeit. Und ich erinnere mich da, das kam für uns Eltern ja sehr plötzlich und im Grunde bedeutete das ja Homeschooling, was in Deutschland in der Regel ja verboten ist. In den meisten Ländern gibt es regulär die Möglichkeit zum Unterrichten zu Hause, also nicht nur in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, da ist es recht verbreitet sogar, sondern auch in Nachbarländern bei uns wie Luxemburg, Frankreich, Niederlande, Österreich, Dänemark und viele andere europäische Länder mehr. Da gibt es diesen Fernunterricht ja schon. Gibt es da nicht hinreichend auch Erfahrungen mit Fernunterricht über digitale Medien, um sich das dann auch bei uns hier in Deutschland zunutze zu machen?
Ja, generell gibt es die Erfahrung schon. Bloß wir Deutschen sind ja wieder ein bisschen speziell. Wir fußen auf ein 300 Jahre altes Gesetz, das von den Preußen mal auf den Weg gebracht worden ist, die Schulpflicht. Und Schulpflicht, dann auch wieder, denke ich, typisch deutsch, wir müssen kontrollieren, ob das auch stattgefunden hat, ob der Lehrer seine Arbeit gemacht hat, es gibt ja diesen Nürnberger Trichter, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, die Information ist in den Schüler reingekommen und anhand der Noten wird gemessen, wie gut der Lehrer und wie gut die Schüler sind. Das ist so eine typisch deutsche Sache, wir haben was angerollt und wir können es kontrollieren und wir können ein Häkchen dran machen. Und ich glaube, die Deutschen tun sich ziemlich schwer mit diesem Homeschooling, weil wir irgendwie die Kontrolle nicht mehr haben. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir immer noch so starr daran festhalten. Und wenn Eltern sagen, wir möchten unsere Kinder in bestimmten Fächern oder auch vielleicht generell selbst unterrichten oder Privatlehrer nehmen oder sonst irgendwas, dass da immer ein Riegel vorgeschoben wird. Man kann nicht kontrollieren, ob die Schüler auch wirklich gearbeitet haben. Und wenn man in die anderen, also über die Ländergrenzen hinwegschaut, ich kenne eine Familie, die machen Homeschooling, die sind extra auf die andere Rheinseite gezogen und die erzählen mir, dass ihre Kinder Spaß beim Lernen haben. Ja? Die meisten Kinder, die man fragt, haben keinen Spaß am Lernen. Und ich frage mich, wo dieser Spaß geblieben ist. Ich sehe es jetzt an unserem Enkel, der wird eingeschult und er freut sich wahnsinnig auf diesen ersten Schultag. Ich bin gespannt, wie lange diese Freude anhält. Ja? Die Freude an der Schule ist auch wieder typisch deutsch, sehr gering. In anderen Ländern ist sie viel höher, gibt es jede Menge Umfragen dazu. Und ich glaube, weil wir deutsche Schule als Bildungsanstalt erfahren und so Dienst nach Vorschrift. Und das hört sich jetzt alles ein bisschen negativ an und ich empfinde es auch negativ, dass wer Spaß hat in der Schule, wenn ein Schüler sagt, ich habe Spaß in der Schule, der wird von den Klassenkameraden komisch angeguckt. Und ich verstehe nicht, warum diese Projekte nicht übernommen werden. Aber gut, jetzt haben wir das gehabt und ich denke, viele Eltern haben auch erfahren, jetzt bei dem in Anführungszeichen gesetzten Homeschooling, dass sie Talent haben, mit ihren Kindern darüber zu sprechen, über Unterrichtsmaterial, dass sie Kompetenz haben, Kindern etwas beizubringen. Also ich muss sagen, dass ich in den 20 Jahren, mit denen ich meinen Kindern zur Schule gegangen bin, mehr gelernt habe als in meiner eigenen Schulzeit. Weil ich musste überdenken, was ich meinen Kindern sage, wenn sie zum Beispiel in Mathe ein Problem haben, mein Wissen hervorkramen und dann das auch noch erklären. Also da lernen beide Seiten. Also nicht nur der Schüler oder das Kind lernt, sondern auch die Eltern. Und das ist nicht nur in Mathe so, sondern das ist in Bio so, das ist in Erdkunde so. Was weiß ich? Warum weiß ich das? Also ich übernehme Verantwortung für das, was ich weitergebe. Und ich habe den Eindruck, dass das so auch so ein bisschen deutsch ist. Verantwortung wird delegiert. Das hat man jetzt auch beim Lockdown gesehen. Es ist an die einzelnen Schulen übergegeben worden, wie man damit umgeht. Maske ja, Maske nein. Geschwisterkinder zur gleichen Zeit, eine Woche Schule frei, eine Woche Schule. Da ist ein Hin und Her und es gibt keinen richtigen Plan. Und die anderen Länder sind ja auch mit dem Lockdown konfrontiert worden. Plötzlich konnten natürlich dann auf ihre Strukturen zurückgreifen. Und ich denke, selbst bei Schulen jetzt hier bei uns in Deutschland, die schon sehr viel digitalisiert haben, selbst die hatten Schwierigkeiten, weil viele Sachen über den Schulserver laufen. Und wie habe ich von zu Hause aus Zugriff auf diesen Schulserver? Das ist das eine. Und das andere ist die Ressourcen. Habe ich genug Computer, um meine Kinder dann da überhaupt mitmachen zu lassen, dass sie ausgestattet sind? Weil viele Eltern haben ja dann auch Homeoffice gemacht. Und dann ging natürlich das Gerangel darum, wer wann wo wie die Computer oder was an Hardware da zu Hause ist, genutzt werden kann. Also ich denke, das war ein ziemliches Durcheinander. Und ich weiß nicht, ob der Zeitraum war ja lang genug, ob bis dahin sich da auch wirklich was eingespielt hat, von den Schulen her und eben auch von unserer Seite. Und es war ja nicht nur für die Eltern hoppla hopp, sondern natürlich auch für die Lehrer.
Die dann ad hoc eingearbeitet werden mussten auch. Dann gibt es sicher die da ein natürlicheres Talent haben als andere. Das war sicher schon für die Lehrer eine sehr große Herausforderung, genauso wie für die Eltern. Ich bin immer wieder Eltern begegnet, die gesagt haben, ich brauche Schule, mehr noch als meine Kinder, weil sie einfach mit dem Balanceakt zwischen Beruf und Kinder zu Hause betreuen restlos überfordert waren. Ist ja dann auch so, dass wir uns auf eine bestimmte Lebensform so eingespielt haben und wenn das dann plötzlich geändert wird, dann muss man erstmal gucken, wie man sich neu zurechtfindet, auch in so einer Situation, in der plötzlich hatte Eltern, die sagten, sie hatten große Mühe, ihre Kinder vor 11 Uhr morgens aus dem Bett zu kriegen und ihnen klarzumachen, dass sie sich nicht in den Ferien befinden in der Zeit. Ja. Also auch das alles, diese Selbstarbeiten bestimmen, dieses autarke Arbeiten, das selbstbestimmte Arbeiten, das fällt ja auch nicht mal einfach so vom Himmel.
Ja, das denke ich ist auch ein Vorteil des Homeschoolings, das selbstbestimmte Arbeiten. Also ich weiß das von dieser Familie, die dann auch gesagt haben, sie haben einen disziplinierten Arbeitstag. Und das habe ich hier so auch in der Nachbarschaft erfahren, dass das so in den ersten 2 Wochen ziemlich kompliziert war, den Kindern zu sagen, nicht in die Schule gehen heißt nicht Ferien. Ja? Und dass man da wirklich sagt, um 8 Uhr sind wir mit dem Frühstück fertig, um 8:30 fangen wir an zu arbeiten. Und ich weiß von einem anderen Lehrer, der hat teilweise Mails von seinen Schülern nachts um 3 bekommen, damit die Hausaufgabe gerade noch rechtzeitig für den neuen Tag da ist. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich denke, der Lockdown war die Möglichkeit, die Chance, selbstbestimmt zu arbeiten, war natürlich aber auch ein Katalysator und hat gezeigt, dass es ja bestehende Systeme praktisch in den Familien gibt, die funktionieren, aber hat natürlich auch knallhart das aufgezeigt, was nicht funktioniert. Weil ich denke, Homeschooling oder auch jetzt durch den Lockdown das Zuhause arbeiten dürfen müssen, liegt dann in der Verantwortung von Lehrer und Schüler. Und wie Sie schon gesagt haben, dass manche Eltern gesagt haben, ich brauche Schule, weil ich in die Arbeit gehe oder weil meine Zeit mit Pflege oder sonst irgendwas eben ausgefüllt ist, ist klar. Und wenn wir uns unser Schulsystem anschauen, wie viele Ganztagsschulen gibt es, wie viele Kinder essen in der Mittagszeit in der Schule, das ist jetzt auf einmal alles weggefallen. Es musste jetzt nicht nur von den Elternschaft dieser Unterricht gemanagt werden, sondern auch alle anderen Aufgaben. Ja? Also es musste gekocht werden, alles gleichzeitig. Das waren alles neue Situationen für die Familien. Und manche haben das gut meistern können und manche eben auch mangels Training eben nicht so gut. Und ich denke, dieses selbstbestimmte Arbeiten ist unseren Schülern auch nicht beigebracht worden. Weil in meinen Augen sollte die Schule der Ort sein, wo man lernt, wie man lernt. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihren Kindern ist. Also unsere Kinder haben es erst sehr spät gelernt, so ab der 5., 6. Klasse, wie sie die Schule gewechselt haben. Also in der Grundschule auf keinen Fall. Und wenn ich weiß, wie ich lerne, kann ich auch wieder Freude haben. Sie merken, dass ich immer wieder auf diese Freude zurückkomme. Weil die so wichtig ist für unser Lernen. Und wenn die Eltern oder viele Eltern haben es natürlich als Belastung empfunden, ja? Jetzt den Kindern auch noch nicht nur die Hausaufgaben zu kontrollieren, sondern den Kindern jetzt auch noch beizubringen, wie verschiedene Sachen funktionieren. Und diese Belastung hat man ihnen oder manchen bestimmt angemerkt. Und dann haben die Kinder natürlich auch gemerkt, meine Eltern haben keinen Bock und ich habe keinen Bock. Also wie soll das funktionieren? Und in anderen Familien habe ich beobachtet, dass die Mutter sogar Homeoffice angeboten bekommen hat und hat gesagt, nö, ich werde jetzt meinen Urlaub nehmen, ich genieße das, mit meinen Kindern zusammenzuarbeiten. Ja? Aber jeder nach seiner Fasson, das ist jetzt kein Muss, sondern es ist ein Kann. Und genauso soll Lernen nach den Begabungen und nach den Fähigkeiten und nach dem Tempo meines Kindes ausgerichtet sein.
Ein positives Beispiel vielleicht aus einer Grundschule, in die unser Sohn geht, da hat die Lehrerin tatsächlich auch die Lehren aus der Lockdown-Zeit gezogen und hat uns dann jetzt beim Elternabend gesagt, dass sie jetzt gar nicht so sehr auf der Digitalisierungsschiene fährt. Die haben natürlich auch bei sich das Whiteboard und so weiter. Also diese, aber sie findet das auch sehr praktisch, dass man da mal einen Film zeigen kann oder mal ein Blatt von einem Kind einfach schnell zeigen kann, unkompliziert. Dass man Bilder mit den Kindern besprechen kann und so weiter, mal einen Film, alles auf einem Gerät. Aber das war gar nicht so ihr Thema, sondern sie hat gesagt, sie hat jetzt gelernt daraus, dass sie den Kindern beibringen muss, selbstständig ihre Sachen zu bearbeiten. Das heißt, die Kinder bekommen jetzt auch in der Schulzeit am Anfang zum Beispiel die Aufgaben für Mathe und Deutsch und können selber aussuchen, ob sie erst das eine oder erst das andere machen. Mhm. Und sie sagte, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Ich möchte, dass die Kinder so gelernt haben, mit dem Material selbstständig umzugehen, dass sie, sollte es nochmal dazu kommen, zu Hause möglichst wenig Probleme damit haben, sondern dass die einfach ihre Sachen mitnehmen und zu Hause dann wissen, was sie zu tun haben, damit sie genau das einüben. Also das wäre dann mal eine echte Lehre, die jenseits von einem reinen Digitalisierungsgedanken ist, aus der Zeit gezogen.
Ja, also diese Lehrerin möchte ich jetzt erstmal ein 1+ geben. Sie hat gelernt. Ja, sie hat im wahrsten Sinne des Wortes gelernt aus dieser Situation. Und ich denke, dass wir alle so lernen können, weil Digitalisierung ist ein Medium. Ja? Also alle digitalen Hilfsmittel, die ich verwende, sind Medien und die befreien uns nicht davor, eben Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue, lerne ich oder lerne ich nicht? Mache ich die Arbeit oder mache ich das nicht? Und das kann nicht einfach das sein, statt einen Arbeitszettel auszudrucken, schicke ich jetzt eine Mail. Ja? Also das ist nicht Digitalisierung, sondern es ist die Chance zur Eigenverantwortung. Und das versucht ja diese Lehrerin eben ja, in Gang zu bringen. Ich habe von einer anderen Lehrerin gehört, das fand ich auch genial, die hat jetzt die Eltern gefragt, ihre Fünftklässler haben so Freude an Englisch und sie unterrichtet dort noch Erdkunde und noch ein Fach, ich weiß jetzt nicht was, und hat dann die Eltern gefragt, ob sie nicht in allen Fächern, wenn sie in der Klasse ist, in allen Stunden, die sie in der Klasse ist, nicht Englisch machen könnte, weil die sind so enttäuscht, wenn die Stunde rum ist. Ja, die gute Frau war in Amerika und hat einfach in den Englischunterricht eingebaut, ihre Zeit in Amerika zu erzählen, wie sie damit gegangen ist mit ihrem Englisch und so weiter. Und die Fünftklässler waren so happy, die haben teilweise am Tag 4 Stunden Englisch gemacht. Und das finde ich auch, diese Frau hat gelernt oder erkannt, was Freude macht und wollte auf dieser Welle der Freude schwimmen. Sie musste den Eltern versprechen, dass irgendwann auch der Stoff in Erdkunde nachgeholt wird. Ja. Aber ich habe dann gedacht, was bedeutet Erdkunde gegenüber Freude am Englischlernen?
Hm? Mit Amerika.
Mit Amerika zum Beispiel jetzt, ja. Na gut, also sie spricht dann schon das Schulenglisch, aber sie hat es halt daran erklärt. Ja. Und die Schüler waren begeistert. Mhm. Und da sieht man wieder, dass unser Schulsystem eigentlich wenig individuell ist. Ja. Die Kinder sitzen in Schulräumen oder in Zimmern, die eigentlich eher aussehen wie eine Kaserne. Ein Lehrer hat mal gesagt, ein Klassenzimmer ist kein Wohnzimmer. Warum? Ja? Warum können die Schulräume nicht ansprechend gestaltet sein? Ich lerne doch in einer Umgebung, die ich schön finde, leichter als ja, in so einem normalen Klassenzimmer. Hm. Die Kinder sitzen da stundenlang rum, ob sie fertig sind oder nicht. Und ich habe noch eine andere Lehrerin erfahren, ein Lehrer war das, der hatte die Idee, die Kinder haben Aufgaben gestellt bekommen und wer zuerst fertig war, der hat sich gemeldet und hat gesagt, ich bin fertig. Und dann hat der Lehrer gefragt, ist jemand in der Klasse, der Schwierigkeiten bei der Aufgabe hat? Und wenn sich dann da einer gemeldet hat, dann hat der fertig war, dem das erklärt, der es noch nicht so gut konnte. Weil der Lehrer die Erfahrung gemacht hat, wenn Kinder selber erklären, es ist im Prinzip genau das Gleiche, was der Lehrer gesagt hat, hören die anderen Schüler anders zu. Und hat so auch eine Dynamik in Gang gebracht, in dem die Kinder freier lernen konnten. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich meine, für den, der erklärt, war das ja nochmal ein Reflektieren. Also eigentlich brauchte der keine Hausaufgabe mehr machen, weil er hat erklärt, was er selber verstanden hat.
Also wir hören digitales Lernen, digitale Medien sind einfach Medien und sie ersetzen nicht die persönliche Beziehung, auch die Persönlichkeit des Lehrers, die oft hinter dem Lehrplan zurücktritt. Dadurch wird Unterricht auch eher blasser, grauer oft. Das hören wir jetzt schon raus. Schule in Zeiten von Corona, digital und analog ist das Thema. Noch eine Frage hätte ich an Sie, Frau Matthay, bevor ich unsere Hörerinnen und Hörer gerne in diese Sendung mit hineinnehme. Das Internet bietet ja so viele zahllose Möglichkeiten, die teilweise von der Schule auch gar nicht vorgegeben werden, unbedingt. Also ein Beispiel ist, dass unser Sohn nach seiner ersten Physikstunde nach Hause kam und erzählt hatte irgendetwas von schwarzen Löchern und ob ich wisse, was das ist. Und dann habe ich gesagt, gut, mein Lernstand da ist ein bisschen zurückgeblieben. Da hat sich ja unglaublich viel entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Aber wir können ja mal einen Film schauen und haben eine wirklich unglaublich spannende Doku über schwarze Löcher gefunden im Internet, die wir uns dann zusammen angeschaut haben. Das ist das eine. Unser ältester Sohn liebt auch bestimmte YouTube-Kanäle, wo andere einfach eine Aufgabe gut erklären. Also das, was der Schüler vielleicht der gute Schüler in der Schule machen sollte, da hat es findige junge Kerle gegeben, die haben sich da YouTube-Kanäle aufgebaut, in der sie Aufgaben nach verschiedenen Unterricht, vor allem Naturwissenschaften, dann aufdröseln, also Chemie, Physik, Mathe und dann das Ganze einfach nochmal schön anschaulich erklären. Das ist sehr beliebt bei den Jugendlichen, vor allem den Kids. Was halten Sie von solchen zusätzlichen Medien? Da gibt es ja eine Hülle und Fülle, man findet sich kaum zurecht, aber es wird sehr viel genutzt.
Also generell finde ich das gut. Also ich recherchiere auch wahnsinnig gerne und sehe aber auch die Gefahr, oder ich beobachte es bei mir selber, dass man dann vor lauter Recherche oder vor lauter, ah, das ist noch interessant und das ist noch spannend, da vor der Kiste kleben bleibt. Und ich mir dann manchmal selber sagen muss, so, jetzt hast du genug recherchiert, jetzt ist Schluss. Und da sehe ich das Problem, dass unsere Kinder größtenteils diesen Umgang mit dem Medium noch nicht so richtig gelernt haben und richtig fit sind. Wenn ich mir vorstelle, früher zur Recherche musste ich in eine Bibliothek fahren und dann suchst du dir ein, zwei Bücher raus und dann sagst du irgendwann, boah, jetzt reicht's mir. Ist nämlich nicht so spannend, wie noch ein Filmchen anklicken und noch ein YouTube-Erklärung anzuschauen. Also ich finde diese Möglichkeiten gigantisch, weil wo kann ich schwarze Löcher anschauen? Schräg wird es für mich dann, wenn jemand schaut, zum Beispiel, ja, wie sieht ein Gänseblümchen aus? Ja, wenn ich mir das Gänseblümchen jetzt nur anschaue auf YouTube und das dann da sehe, wie das da seziert wird und nicht mehr rausgehe. Also, dass die virtuelle Welt die reale Welt überschreibt oder so sehr in den Hintergrund tritt, dass wir lauter, ich möchte jetzt mal ein bisschen übertreiben und polemisch werden, kleine Nerds haben, die nur noch in ihre viereckige Kiste gucken und dort alle Informationen versuchen rauszuziehen. Wir lernen mit Körper, Geist und Seele, möchte ich mal sagen. Also begreifen heißt anlangen, fühlen, wahrnehmen, hören, sehen, das gehört alles dazu. Und es gibt Sachen, die kann ich eben nicht per Internet lernen, per Internet mir aneignen. Fahrradfahren, balancieren. Ja, es gibt noch nichts, das also für Otto-Normalverbraucher, dass ich weiß, wie etwas riecht, ja, am Computer. Wird dran gearbeitet, aber haben wir noch nicht. Also diese Natur anfassen und draußen erleben ist für uns genauso wichtig und es weitet auch unsere Sinne. Es tut uns gut, wenn wir den Blick schweifen lassen können. Und ich weiß von englischen Physiklehrern, die es bedauern, dass ihre Siebt- und Achtklässler teilweise noch keinen Matsch in den Händen hatten und nicht wissen, dass es verschiedene Aggregatzustände gibt, also von Wasser zum Beispiel. Die kennen Eis nur als Eiswürfel, ja, oder dass Wasser verdampft, aber wie Wasser reagiert, wie Wasser fließt, haben sie alle nicht ausprobiert. Das hört sich jetzt total schräg an. Ich konnte es auch erst nicht glauben, aber ich habe verschiedene Studien gefunden, die das bestätigen. Und das sind wir wieder soweit. Die Sachen sind nur Hilfsmittel. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht vor der Kiste kleben bleiben.
Das eine ist, es ist schwer, sich selbst zu kontrollieren, weil das Ganze so attraktiv ist. Das kann jeder von uns nachvollziehen. Das zweite ist die Gefahr, dass wir analog durch digital komplett ersetzen. Das ist aber auch nicht entspricht uns nicht. Ich denke, eine dritte Gefahr besteht dadurch, dass man die Informationen so schnell bekommt, hat man auch das Gefühl, sie sich nicht merken zu müssen. Man kann ja auf jeden Knopfdruck sofort immer wieder drauf. Ja. Das heißt, wir verlagern unser Lernen auf Allgemeinbildung hin immer mehr zu Anwendungswissen.
Ja, also ich warte auf den Tag, an dem wir so eine externe Festplatte in der Tasche haben, wo all das, was wir uns irgendwann mal angeguckt haben, gespeichert ist. Und dann ist es ja so, dass wir die Sachen dann nicht mehr finden. Und wenn man so Gespräche hört, ich höre mir da manchmal auch selber zu, ich habe gelesen, ich habe da was gesehen, boah, genau weiß ich das nicht mehr, muss ich ganz schnell nachgucken. Also viele Sachen, wenn sie nur konsumiert werden, so möchte ich das mal ausdrücken, sind nicht nachhaltig. Und ich bin so ein Typ, der schreibt. Und da sind wir wieder dabei. Also ich mache mir erst Notizen und dann hacke ich das in meinen Computer rein und dann mache ich da irgendwas draus. Es ist egal, ob ich da ein Buch gestalte oder sonst irgendwas. Und da sind wir wieder dabei. Wir müssen bedenken, dass wir unsere Sinne eben alle einsetzen. Und da gehört eben auch zum Beispiel Schreiben dazu. Wenn ich jetzt viele junge Leute sehe, die alle schon fast keinen Stift mehr halten können und von Handschrift ganz weit weg sind, also ich bin jetzt nicht hier für Schönschreiben oder sonst irgendwas, aber wenn ich mein Handy erst rausholen muss, um mir eine Notiz zu machen und keine Zettel mehr schreibe. Ich weiß nicht, da sehe ich auch irgendwie eine Verarmung, wenn ich das alles wieder nur auf die modernen Medien beschränke und mich eben nicht um Nachhaltigkeit kümmere. Weil Lernen ist für mich auch, also nicht nur, dass ich das mal gewusst habe, sondern dass ich das auch abrufen kann, dass ich darauf zurückgreifen kann, ohne erst irgendwo nachzuschauen. Wenn es Detailwissen ist, dann darf ich gerne da nachschauen oder Sachen, die ich nicht wissen kann, gerne. Aber so ein bisschen Wissen sollte man schon haben. Und das ist jetzt nicht nur Anwenderwissen, sondern hat auch was mit Bildung zu tun. Ja? Wenn ich dran denke, dass wir früher so, so Genies hatten wie Beethoven oder Einstein, Leute, die, oder Albert Schweitzer, ja, die sowohl Musik konnten, die einen Doktor in Medizin hatten, einen Doktor in Theologie, einen Doktor darin, einen Doktor darin, wo du einfach sagst, boah, wie kann man sich das merken? Ja? Dazu sind wir heute überhaupt nicht mehr fähig. Unser Gehirn ist zu wenig trainiert. Das Gehirn ist wie ein Muskel und ein Muskel muss trainiert werden, sonst wird er schlapp.
Wir können oft nicht mehr unsere eigene Telefonnummer auswendig.
Ja, genau. Das stimmt zum Beispiel. Ja, früher wusste man da sämtliche von allen Freunden die Telefonnummern auswendig. Sind natürlich kürzer gewesen, ne? Aber heute, man macht sich nicht die Mühe. Ich habe das ja abgespeichert.
Schule in Zeiten von Corona, digital und analog, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung mit Bärbel Matthey. Sie ist Elterntrainerin und wir sprechen mit ihr darüber, wie wir die digitale Welt, die überall Einzug hält, auch in den Schulen, ins Gleichgewicht bringen mit dem, was wir als menschliche Wesen von Natur aus sind, was unsere Kinder in der Schule vor allem auch lernen können, wollen und sollten. 089-517-008-008, das ist die Nummer zu dieser Sendung Lebenshilfe, Schule, digital und analog. 089-517-008-008. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie auch direkt mit unserem Gast heute, Frau Bärbel Matthey, der Elterntrainerin ist sie, sprechen können. 089-517-008-008. Die Nummer gewählt hat Herr Schenk, der uns aus dem Ruhrgebiet anruft. Guten Morgen, Herr Schenk.
Schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Tag, Frau Matthey. Das Thema ist für mich fast wie Horror. Ich bin 74 Jahre und Sozialpädagoge, viele Jahre gewesen in verschiedenen Schulen, in Altenheimen, in Kinderheimen und so weiter und so fort. Und ich finde es äußerst traurig, dass also die Politik und das Schulwesen so heruntergemacht wird von der Politik und der von der Industrie. Dieses Virtuelle, das macht uns alle, Entschuldigung, kaputt.
Herr Schenk, können Sie uns vielleicht erklären, was da Ihre Sorge ist?
Meine Sorge ist, wie ich gerade sagte, es macht uns alle kaputt, weil das Virtuelle wird hochgelobt. Und das Persönliche, was Frau Matthey gesagt hat, tritt in den Hintergrund. Ist egal, das Spiel im Sandkasten, da wird schon nicht mehr als schön empfunden. Und das in der Schule, in den Kasernen, wie gesagt wurde, und so weiter und so fort. Und das also wird uns auf 10 Jahre hin so im Gedanken und im Handeln einschränken, dass wir gar nicht mehr selber denken und verantwortungsvoll denken.
Ja, das heißt, Frau Matthey, Herr Schenk legt, glaube ich, auch wie Sie Wert darauf, dass die persönliche Beziehung wichtig ist und gepflegt wird. und dass wir eben das ganze Sinnliche, was ja auch zum Leben gehört, gerade des Kindes gehört, dass wir das nicht vernachlässigen. Frau Mathé, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, ich möchte ihm in gewisser Weise auch recht geben, wenn wir etwas ausschließlich tun, egal was. Wenn ich nur Pommes esse, ist es schlecht. Wenn ich nur Sport mache, ist es schlecht. Und wenn ich nur vor dieser Kiste hocke, ist es auch schlecht. Ich denke, unsere Kinder müssen lernen, verantwortungsvoll umzugehen. Verantwortung heißt das Stichwort bei allem, was ich tue. Beim Lernen, beim Arbeiten, wenn ich in der Familie bin. Und ich höre so ein bisschen raus, dass er Angst hat, dass das Sozialverhalten auf der Strecke bleibt. Weil mein Computer, dem kann ich alles sagen, mit dem kann ich alles machen, was ich möchte. Und der ist hinterher nicht beleidigt, der möchte keine Zuwendung haben und so weiter. Es kann eine Verarmung bedeuten. Da möchte ich ihm also wirklich recht geben. Und die Gefahr ist, wenn ich es nicht als Medium sehe, sondern als Allheilmittel.
Das heißt auch Schule, wir können als Eltern nicht alles auch an Schule delegieren. Das ist ja auch immer mehr so der Trend. Mhm. Ganztagsschule und alles findet dort statt. Das Kind kommt nach Hause und wir bekommen es im Grunde nur noch im Freizeitmodus zurück. Dann werden wir als Eltern ja unserer Verantwortung auch nicht mehr ganz gerecht. Denn gerade Bildung hat ja eben auch viel mit diesen Dingen zu tun, die auch Herr Schenk zu Recht einklagt.
Ja, also ich denke, die Eltern haben heute oft verlernt, dass Lernen heißt fördern und fordern. Es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern es bedeutet, dass ich auch ein Sozialverhalten entwickle, dass ich weiß, wofür ich mein Wissen brauchen kann, dass ich lerne mit allen Sinnen und dass ich auch Emotionen habe. Und was viele Eltern vergessen, Karl Valentin, ein bayerischer Komiker und in meinen Augen auch Philosoph, hat einmal gesagt, wir brauchen unsere Kinder nichts lehren, sie machen uns eh alles nach. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder beobachte und was Herr Schenk, glaube ich, war Ihr Name, ja, auch gesagt hat oder beobachten wird, dass die Eltern sagen, hey, sitz nicht so viel vor der Kiste und mach mal was anderes, geh mal raus. Und selber, das beobachte ich immer wieder, laufen sie mit dem Smartphone in der Hand im Wald spazieren, gehen so über die Straße. Mir scheint das so, dass das Smartphone ein Körperteil geworden ist. Und das finde ich auch schrecklich.
Herr Schenk, ich danke Ihnen für Ihre Anregungen. Alles Gute Ihnen ins Ruhrgebiet. Unsere nächste Hörerin ruft uns anonym an aus der Gegend von Regensburg. Herzlich willkommen.
Ja, ich mache mir auch viel, viel Sorgen und Gedanken um meine Enkel. Ich habe eine große Familie und ich weiß, wie das ist. Ich habe gearbeitet immer mit Kindern. Kindergarten und jetzt merke ich bei ihnen, als sie wirklich sitzen nur an den Geräten und nirgendwo raus oder genauso mein ältester Enkel auch und ich denke oft, wie soll ich, wenn ich sage, dann ist man negativ oft, verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Ja, sie eingreifen. Und aber seelisch, ich habe auch viel Mädchen und ich merke das auch mit der Seele, wenn das diese verschiedenen Nachrichten und immer da und immer da und dann gesundheitlich auch nicht so gut läuft. Deswegen frage ich, wie kann ich und etwas.
Da können wir ja jetzt von Oma zu Oma vielleicht einen Rat einholen.
Ja, also die Erfahrung ist, die Kinder halten heutzutage keine Langeweile mehr aus, also oder Zeit, in denen jetzt nicht wirklich was passiert. Und das Smartphone oder diese Geräte gaukeln mir ja vor, dass ich immer überall sein könnte. Ich habe eine Riesenauswahl an Möglichkeiten. Aber auswählen heißt ja immer, ich entscheide mich für eins und muss alles andere fallen lassen. Und davor schrecken jetzt schon ganz viele zurück. Also wir haben das bei unseren Kindern und auch bei unseren Enkelkindern so gelöst, also die Eltern müssen schon mal die Zeiten ein bisschen regulieren. Also, dass man nicht immer vor dem Gerät sitzen kann. Und als Oma habe ich natürlich ganz andere Chancen als die Eltern. Mit Nein, das darfst du nicht, komme ich natürlich nicht weiter. Aber wir können Alternativangebote machen. Wenn man ein Mädchen hat, komm, wir machen einen Ausflug, wir gehen shoppen, wir gehen Eis essen, wir machen einen Spaziergang. Und was alle Kinder interessiert, ist, Oma, wie war das früher? Man kann dann Kindern zeigen, hier habe ich gespielt, hier habe ich das gemacht. Und die Kinder werden Augen bekommen. Was, Oma, du hattest kein Handy? Wie bist du dann ins Internet gekommen? Ja? Und dann den Kindern zu sagen, dass es das alles nicht gab und dass wir dadurch auch nicht kontrolliert wurden von unseren Eltern. Ja? Durch das Handy bin ich ja immer erreichbar. Und das hat unsere Enkelkinder also wahnsinnig erstaunt und interessiert sie auch. Also ich setze da ganz viel auf Ablenkung und eben Alternativangebote.
Ja, das ist nur so, als ich... Meine Enkel sind auch schon welche, der Älteste ist 26.
Okay.
Und die wohnen nicht bei mir. Mhm. So, und dann kann ich nicht so. Und wenn ich mich melde, da kriege ich eine Antwort oder was. Und dann, ja gut, das tut mir nicht so gut. Mhm. Ja, und dann denken, ja gut, dann andere sind wieder woanders, aber welche dabei sind. Und wenn ich so, ja, früher waren sie bei mir am Wochenende. Ich habe immer gemacht, so aus meinem, ich habe 6 Mädchen, das mindestens diese gleiche Alter fast, dass sie zusammen Wochenende, die haben was unternommen, die haben gemacht, das war schon, ja. Mhm. Aber jetzt, wie älter, wie größer schon, die sind auch schon groß, sag mal so. Mein Jüngste ist erst 5, aber ich merke, der sitzt auch schon mit dem Ding, glaube ich. Ja, und deswegen, ich habe nicht so viel, wie als wenn sie bei mir da wären. Da wäre das aber sonst, und dann tut mir weh, wenn ich sie erreichen mich nicht gut, aber ich kann nicht immer so sagen, ja, wieder ja, nicht, klar. Wieder nicht. Und dann denke ich, wie kann ich sie wieder irgendwie, ja, dem, obwohl ich merke auch, wenn ich spreche, da einige sagen, ja Oma, wir tun zur Seite, wir tun nicht immer. Ich sage, Gott sei Dank, dann geht es schon.
Ja, also die Erwachsenen sind eigenverantwortlich. Ja? Also da können wir selbst als Großeltern nicht mehr viel tun. Das sehen wir ja auch bei unseren Kindern. Wir können das einmal, vielleicht auch zweimal sagen, boah, merkst du oder merkst du nicht, dass du das Teil nur noch zum Essen oder aufs Klo gehen auf die Seite legst? Ja, das ist so meine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe. Und dann einfach mal, warum brauchst du das Ding so dringend? Dass man einfach mal sagt, es würde mich interessieren, was fasziniert dich? Und das führt vielleicht dazu, zur Reflexion und dass sie dann vielleicht auch etwas erkennen. Also ich weiß von jungen Leuten, die haben eingeführt, also sind alle über 20, wenn die sich treffen in irgendeinem Lokal, kommen alle Handys in die Mitte und wer das Handy zuerst in die Hand nimmt, muss die ganze Runde bezahlen. Und das hat sich ziemlich gut eingebürgert und sie schaffen es dann auch wirklich, eine Tischgemeinschaft zu haben.
Das heißt, da gibt es auch schon Selbstreflexion offensichtlich bei manchen. Ja. Aber gerade jetzt, jetzt ist das ja die Situation, unsere Hörerin ist ja nicht einzigartig. Es gibt ja viele Großeltern, die ihre Enkelfamilien weit weg haben. Da würden ja dann in einem begrenzten Maß zumindest doch die Chancen der neuen Medien wieder ins Spiel kommen. Also meine Mutter, die ist auch schon weit über 80 und die hat sich auch WhatsApp zugelegt und chattet durchaus auch mit Kindern und den großen Enkeln und ist dadurch eben auch näher dran, obwohl sie sehr kritisch ist über den viel Gebrauch von Medien, aber da hat sie dann offensichtlich doch die Chance gesehen und die genutzt.
Ja, also ich weiß es von meiner Schwiegermutter.
Da jetzt Werbung für einen bestimmten Messenger-Service zu machen, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere. Es war jetzt das, was zufällig sie hat. Genau, mag nicht die beste, aber auf jeden Fall, das hat sie gewählt jetzt.
Ja, aber ich weiß es von meiner Schwiegermutter eben auch. Ein Schwager, der ist in Afrika und sie hat jetzt WhatsApp seit ein paar Jahren, weil das einfach besser funktioniert. Oder auch jetzt zu Zeiten von Corona sind in unserer Familie etliche Kinder geboren. Die konnte man natürlich nicht angucken gehen, also haben wir geskypt. Ja? Und das wäre auch etwas, also, oder das ist etwas, was ich sehr positiv finde. Man kann, es geht wieder um diese Benutzung. Wie reglementiere ich mich? Wie übernehme ich meine Verantwortung? Und ich möchte es nicht verteufeln, aber wir machen uns natürlich auch Sorgen. Ja? Oder wenn ich sehe, dass Kinder im Lokal ruhig gestellt werden, Zweijährige, in dem dann ein Pad vorne dran gelegt wird und dann wird da irgendwas abgespielt, damit die Eltern sich unterhalten können, das kann nicht sein. Ja?
Es geht um ein kritisches Hinschauen und gucken, wo nutzen wir die echten Chancen und wo sehen wir auch die Gefahren und merken, dass etwas verloren geht und steuern dagegen.
Genau, ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Danke unserer Hörerin, alles Gute, Gottes Segen Ihnen und ich begrüße Frau, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Frau Meier oder Mar aus der Nähe von Wertingen.
Ja, grüß Gott in die Runde, Meier, ganz normal.
Meier.
Ich will nur Meier. Okay. Also okay, genau, ich möchte nur sagen, also ich bin jetzt kein so ein Freund von dem ganzen Digitalisieren, weil, also ich selber habe auch kein Smartphone, ich habe so uralt Telefon, wo man halt so SMS verschicken kann und telefonieren kann, merke halt, also bei den Kindern ist es echt, du siehst keinen mehr draußen, die sind alle verbarrikadiert in ihren Häusern und eben am Laptop, am Handy meistens, also aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt ältere Kinder über 20 und eine kleine Nachzüglerin mit 11 und sehe halt diese Veränderung. Früher hatten wir hier in der Siedlung noch nicht alles bebaut und es war halt einfach nur Natur mit Dreckshügeln, sage ich einfach mal, und die konnten mit dem Fahrrad da drüber fahren und die hatten wirklich Spaß von früh bis Abend. Jetzt in dieser Entwicklung, du siehst keine Kinder mehr draußen. Jetzt, wobei jetzt wahrscheinlich nicht wächst diesen Hügeln, die nicht mehr da sind, aber an sich dieses Smartphone, ich habe festgestellt, die bekommen ein total teures Handy, ab der Kommunion geht es schon mal los mit diesen Dingen, dann nehmen sie es in der Kommunionausflug mit und sitzen da mit den teuren Dingsen überfordert und ja, ich finde es schrecklich. Und aber nicht nur das, sondern auch, wenn es jetzt in den Schulen weitergeht, diese permanente Bestrahlung, das macht mir unglaublich viel Angst. Meine Tochter, die leidet da auch drunter. Das würde jetzt aber zu weit führen, zu erzählen. Und was sagt da die Fachfrau? Wie kann man die Kinder schützen, wenn das immer nur mehr wird an den Schulen? Dieses WLAN.
Es gibt ja auch die Klassenchats und so weiter und so fort.
Ja, nicht nur das, die ganze Technik an sich. Also nur ganz, das kann man jetzt hier nicht erzählen, das dauert zu lange, aber meine Tochter, die leidet da richtig drunter, die spuckt. Und wenn sie an bestimmten Orten sich befindet, und da, wenn man dann nachschaut, das sind Hotspots und die verträgt sie einfach nicht. Aber das Problem ist, es glaubt einem keiner. Aber wenn sie halt da nicht läuft, dann hat sie es halt einfach nicht. Und wenn sie, das ist schwierig. Und man ist da so Einzelkämpfer. Keiner kann es sehen, wahrnehmen tun es nur ganz, ganz wenige. Die spüren es dann auch eben und fühlen sie unwohl. Aber wenn wir weiter so machen, ich glaube, wir gehen da wirklich so peu à peu mit Befindlichkeitsstörungen, Kopf- wie Gliederschmerzen, in der Früh nicht ausgeschlafen sein. Das sind, glaube ich, heute ganz viele Menschen, aber das wird immer auf was ganz anderes, getan.
Geschoben.
Geschoben. Und nicht auf dieses digitale Zeug. Und das macht mir Angst. Man könnte es ja anders machen. Man könnte das WLAN auch über Lichtkabel gehen lassen, aber das würde mehr kosten. Und WLAN, ja gut, ist halt am billigsten und am effektivsten. Und ja, aber das macht die Kinder, glaube ich, allesamt schon ein bisschen krank. Und nicht nur die Kinder, auch die Lehrer natürlich.
Gut. Also diese Strahlung und so weiter, da habe ich mich auch schon mit beschäftigt, bin ich aber jetzt nicht so ganz fit. Das ist nicht so ganz mein Spezialgebiet. Aber was Sie jetzt alles erzählt haben, war ja zum Beispiel früher mit dem Fernseh gucken. Ja, also ich weiß, unsere Kinder hatten bestimmte Zeiten, in denen sie Fernsehen gucken durften und das war eher am Wochenende und die Tage unter der Woche waren eigentlich mehr oder weniger fernseherfrei. Wir hatten auch zeitweise keinen Fernseher, haben wir festgestellt, dass es nicht die richtige Methode ist, weil die Kinder dann nicht lernen können, das Medium zu nutzen. Und die Technik hat uns meiner Meinung nach heute einfach überrollt, weil es ist ja enorm schnell gegangen. Vor knapp 50 Jahren, wie der Computer entwickelt worden ist, hat der Entwickler gesagt, es wird einen Computer geben, weil die Welt es nicht braucht. Also er hat sich wahnsinnig getäuscht. Jetzt gibt es die Dinger überall. Und ich sehe da auch die Eltern in der Verantwortung. Also wir haben die Verantwortung übernommen und wir haben ausgehalten, dass unsere Kinder gemotzt haben. Ja? Und ich habe auch ausgemacht, wenn ihr nicht selber dran denkt, eure Fernsehzeit einzufordern, ich erinnere euch nicht daran. Also es geht wieder um Verantwortung. Und viele Eltern sagen, oh, da muss man irgendwas machen, aber übernehmen nicht selber die Verantwortung und ziehen die Konsequenz daraus und sagen, es gibt kein Handy oder kein Smartphone oder wir haben nur bestimmte Zeiten. Ja? Oder solange du so jung bist, läuft es über ein Familien-Smartphone, sage ich jetzt mal. Ja? Es wird der Umgang mit diesen neuen Medien nicht gelernt. Da sehe ich das Problem. Und für viele Eltern, wenn sie ehrlich sind, ist der Computer, das Laptop, das Smartphone Ruhigstellung.
Ja, ich meine, was Frau Meier ja auch ansprach, sind eben die Strahlenbelastung. Das ist sicher nochmal ein eigenes Thema, wo bestimmte Menschen einfach besonders fühlig sind, vielleicht etwas spüren, was wir alle abkriegen, ohne es selber so richtig zu merken. Aber von dem, was Sie jetzt sagen, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, aber was Sie jetzt sagen, Frau Mathé, im Grunde ist es ja so, früher, wenn man in den Wald ging, waren da Wölfe. Man ist deshalb nicht in den Wald gegangen, aber man hat sich so verhalten, dass man nicht gefressen wurde, wenn möglich. Genau. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit den neuen Medien. Jedes hat seine Herausforderungen. Die Herausforderungen unserer Zeit sind extrem groß. Meine Mutter sagt, wir hatten es nicht so schwer, unsere Kinder da durchzubringen wie ihr. Ja. Dadurch, dass eben diese unendlichen Möglichkeiten da sind und viele Eltern, so wie Sie sagten, einfach auch nicht ihre Verantwortung übernehmen, sondern die zwar klagen, aber die Dinge dann doch oft einfach laufen lassen. Also ich habe auch eine Mutter kennengelernt, die wurde von ihrem Sohn einfach verprügelt, wenn sie ihm die Medienzeit kürzte. Da ist ja schon im Vorfeld etwas so gründlich falsch gelaufen. Aber das sind sicher viele Themen, die sich daran auftun. Ich würde jetzt gerne, danke erstmal Frau Meier, alles Gute Ihnen. Und ich würde gerne noch Frau Reiniger aus Chemnitz mit in dieser Sendung begrüßen, deren Thema ja ist analog digital in der Schule. Grüß Sie, Frau Reiniger.
Ich heiße Renger.
Ach, Frau Renger, Entschuldigung.
Frau Renger, ja, ich muss nochmal zurückgehen auf die Freude. Da ich aus Sachsen bin, wissen Sie, dass ich in der DDR gelebt habe. Ich bin zur Oberschule gegangen, also praktisch die 4 Jahre, wo man Abitur dann macht. Wir hatten einen Schullehrer, der hat uns dann eines Tages mal gesagt, wollen wir nicht unser Klassenzimmer streichen? Und ich glaube, es war in der 10. Klasse. Und er war in Finnland gewesen und er sagte, und da machen wir uns dann hinten so einen kleinen Bücherbord. Ich zeige euch, wie die Finnen das machen. Die Eltern wurden mit informiert, die waren sehr, sehr hilfreich und die anderen Klassen sind auch motiviert worden. Und wir sind mit so einem Elan rangegangen, dass wir gewonnen haben. Wir hatten hinten auch ein großes aus Holz, so ein Gitter, wo man auch Blumentöpfe ranhängen kann, also Pflanzen bloß. Ne? Und das Regal, das war mit Ziegelstein, wurde das zwischen und da drauf kam immer ein Brett. Also sah toll aus. Und obendrauf grüne Steine. Und dafür haben wir, als wir gewonnen haben, haben wir uns höllisch gefreut. Auch das zwischendurch hat das Spaß gemacht, weil es nach dem Unterricht war, ist jeder gekommen. Und wir haben, da gab es in Chemnitz noch einen kleinen Flugplatz, einen Rundflug mit dem Hubschrauber gewonnen dadurch.
Wow.
Ja, und das vergesse ich bis heute nicht. Das hat uns so einen Spaß gemacht, dass ich glaube, der Lehrer hat sich aber auch immer Gedanken gemacht, wir sind jedes Jahr irgendwo hingefahren. Da gab es so Klassentage, die hat er dann zusammengenommen, sodass ein paar, 5 Tage zusammengekommen sind, das durfte er. Wir waren nur 8 Klassen an der Oberschule, es war eine naturwissenschaftliche. Und er hat sich ausgesucht, unter anderem waren wir halt auch in Buchenwald und überall und auch in Berlin an der Mauer.
Ja, aber Sie sprechen ja genau das an, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Mit allen Sinnen, Lernen soll Freude machen. Ja. Und die Kinder, oder Sie sind ja nach der Schule reingekommen in die Schule, also freiwillig in der Schule geblieben, um etwas zu machen. Sie durften kreativ sein, sie durften eigene Ideen einbringen. Sie mussten sich in Konsens begeben mit den anderen Schülern. Wie gestalten wir das? Und so wird Kreativität gefördert, so entsteht Teambildung. Ja? Alles Sachen, die heute die Industrie eigentlich auch haben möchte. Die möchte keine Roboter haben, sondern lebhafte, fröhliche, empathische Kinder, die auch eine Frustrationstoleranz haben. Weil die anderen Klassen haben ja verloren. Ja? Also sie müssen aushalten, dass sie verloren haben. Und das hieß, sie haben gelernt, das nächste Mal muss ich mich halt noch mehr anstrengen. Ja?
Ich habe das später im Beruf gemerkt, dass ich, wenn ich mich beworben habe, meistens eine Zusage gekriegt habe.
Ne, diese Anstrengung, ich weiß, wofür ich mich anstrenge. Ich möchte das haben. Und dann eben die Freude erfahren dürfen, ich habe es geschafft. Ich habe etwas geschafft. Ich habe etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Und ich habe das durchgehalten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was unsere Kinder heute gar nicht mehr erfahren. Das ist alles so schnelllebig. Ein Klick und schon ist das Ergebnis da. Also dieser Prozess des Hindurchwühlen, hindurchmüssen, der wird überhaupt nicht mehr in Angriff genommen. Dass etwas anstrengend ist und dass Anstrengung mit Freude belohnt werden kann, diese Erfahrung machen viele Kinder nicht mehr. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade.
Schule in Zeiten und nicht nur in Zeiten von Corona, digital und analog. Das ist unser Thema hier gewesen in dieser Lebenshilfesendung. Vielen Dank, Frau Renger. Mit Ihren positiven Erfahrungen haben Sie eigentlich, glaube ich, Frau Mattei, die Sache nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, denke ich. Denn worum es eigentlich geht, eben das Leben mit allen Sinnen, das kann digital einfach nicht ersetzen, Sozialkompetenz und so weiter. Und dann aber auch immer wieder das, was Sie sagten, Frau Mattei, erwarten wir nicht zu viel von der Schule, was die Bildung unserer Kinder angeht. Wir haben da als Eltern durchaus auch noch Möglichkeiten, das da abzupuffern. Wir müssen uns eben nur die Zeit dafür nehmen und die Energie reinstecken.
Auch, ja. Also wir Eltern wurden durch die Schulpflicht teilweise auch einfach outgesourced. Ja? Also wir wurden nicht mehr gebraucht. Und jetzt während der Corona-Krise kam das halt richtig raus, dass Eltern und Familie doch Werte sind, die wir brauchen, auf die zurückgegriffen werden. Also um auch in dieser digitalen Sprache zu bleiben, das ist der wirkliche Backup. Ja? Wo dieses Wissen, wo dieses Können, wo das Sozialverhalten einfach da ist, und wo man sich das auch abschauen kann. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Leute, also so viele Familien gemeinsam hier spazieren gehen sehen, wie während des Lockdowns. Komplette Familien.
Vielen Dank, Frau Mattei, für diese Zeit, die Sie uns als Elterntrainerin auch mit Ihren Erfahrungen hier zur Seite gestanden haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nachhören im Internet unter horeb.org in der Mediathek bei Radio Horeb oder gerne auch zum Weiterreichen können Sie eine CD bestellen unter 08328 921 120 oder cd-dienst@radiohoreb.de. Da kann man eine CD bestellen. Dankeschön fürs Zuhören. Denken Sie immer daran, dass die Arbeit, die wir hier für Sie machen, auch nur dank Ihnen und mit Ihnen gelingen kann. Durch Ihr Gebet und durch Ihre Spenden unterstützen Sie uns hier in diesem Werk bei Radio Horeb. Wie fröhlich wünscht Ihnen allen Gottes Segen. Ihnen auch, Frau Mattei, alles Gute. Auf ein andermal sehr gerne wieder, sagt Gabi Fröhlich.